Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und weiterer wirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später namentlich abstimmen. Des Weiteren liegt ein Entschließungsantrag der Gruppe Die Linke vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Julia Verlinden.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute vor 38 Jahren, am 26. April, fand die Atomkatastrophe in Tschernobyl statt. Diese Katastrophe machte die Region unbewohnbar und forderte zahlreiche Menschenleben bis heute, und dieser Unfall verursachte unfassbare wirtschaftliche Schäden. Viele fragten sich damals in Deutschland, es muss doch eine bessere Energieversorgung geben, sauber und sicher. Und die Energiewende nahm ihren Lauf weltweit. Am Erfolg beteiligt sind Millionen Menschen, danke dafür, und ich freue mich, dass es jeden Tag mehr werden. Und dafür beschließen wir heute mit dem Solarpaket einen weiteren Booster für die Erneuerbaren. Mit diesem Gesetz geben wir noch mal mehr Menschen die Möglichkeit, bei der Energiewende selbst mitzumachen. Davon profitieren Mieterinnen und Hausbesitzerinnen, Gewerbetreibende und Landwirtinnen. Wir ermöglichen zum Beispiel mehr Leistung und weniger Bürokratie für Balkonkraftwerke, Verbesserung beim Mieterstrom und die neue gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Das gibt Menschen die Chance auf günstigen Strom vom eigenen Dach oder Balkon und bringt uns alle näher an unser Ziel, eine komplett klimaneutrale Stromversorgung in den nächsten 10 Jahren. Und besonders im Bereich der Gewerbedächer sehen wir noch enormes Potenzial. Supermärkte, Fabrik- oder Lagerhallen, dafür verbessern wir die Finanzierung deutlich. Denn oft kann ein großer Teil des Solarstroms auch selbst direkt vor Ort genutzt werden. Und durch weniger Bürokratie, schnellere Verfahren, bessere finanzielle Rahmenbedingungen wollen wir jedes Unternehmen in die Lage versetzen, Teil der Energiewende-Familie zu sein. Auch viele unserer Landwirte machen seit Jahrzehnten bei der Energiewendebewegung mit. Mit den neuen eigenen Ausschreibungen für Agrisolar wird die Sonne gleich doppelt profitabel für die Landwirtinnen. Über Kräutern, Beeren oder Getreide kann jetzt auch sauberer Strom geerntet werden. Und ein Gewinn für Umwelt- und Energieversorgung gleichermaßen ist auch der neue Naturschutzstandard für Freiflächensolaranlagen, den wir noch eingeführt haben. Dieser Naturschutzstandard sichert für Betreiberinnen Flexibilität und schafft gleichzeitig ökologischen Mehrwert, zum Beispiel durch Wanderkorridore für Tiere. Wir schützen mit dem Solarpaket unsere Natur, während wir zugleich die Energiewende vorantreiben. Dieses Solarpaket unterstützt all diejenigen, die sich bereits für die Energiewende einsetzen oder künftig dabei sein wollen bei einer grünen und nachhaltigen Zukunft, wo ökologische Verantwortung, ökonomischer Fortschritt Hand in Hand gehen. Andere trauern heute zum x-ten Mal einer teuren und gefährlichen Vergangenheit nach, zelebrieren ihren Atom-Phantomschmerz. Ich hingegen, ich freue mich mit Millionen anderen Menschen jeden Tag über Fortschritte, um Deutschlands Stromversorgung bis 2035 klimaneutral zu machen. Und ich freue mich über die Begeisterung, mit der so viele mitmachen und mit der sie andere anstecken. Willkommen in der Energiewende-Familie. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Andreas Lenz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich schon anmerken, dass das Verfahren auch beim Solarpaket wieder einmal defizitär war. Es war nicht angemessen. Der Regierungsentwurf ging den Ampelfraktionen Mitte August vor. Und dann wurde noch gestritten über das Klimaschutzgesetz. Und letzte Woche wurden dann die Änderungsanträge uns als Parlament übermittelt. Und das ist doch keine Deutschlandgeschwindigkeit. Das ist mittlerweile Ihre Ampelgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des kleinsten gemeinsamen Nenners, meine Damen und Herren. Und ich prognostiziere Ihnen, dass wir bald wieder hier sein werden und eine Korrekturnovelle dieses Gesetzes brauchen werden, weil nämlich handwerkliche Fehler wieder feststellbar sind. Das hat sich in der Anhörung schon ganz klar herausgestellt. Fristen passen nicht zusammen, vieles ist unzureichend, und es zeigt sich doch auch allein schon an Ihrem Entschließungsantrag mit 21 Punkten, die Sie selber gerne noch geändert hätten, meine Damen und Herren. Und Sie setzen im Paket an unterschiedlichen Stellen an, beim Mieterstrom, bei der sogenannten gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, bei Balkonkraftwerken. Und da ist gar nicht alles schlecht. Einiges haben wir schon lange gefordert. Erste Einschätzungen lassen leider nicht darauf schließen, dass Ihre Maßnahmen zu tatsächlich signifikanten Erleichterungen führen werden. Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Flächenbedarf massiv steigen wird. 80 Gigawatt Alleinzubau auf landwirtschaftlichen Flächen. Das sind ungefähr 800 Quadratkilometer, also ein mittlerer Landkreis, den Sie bis 2030 versiegeln wollen. Und es ist absehbar, dass dadurch natürlich auch Flächenkonkurrenzen sich weiter verschärfen werden. Und auch deshalb wollen wir, wenn beispielsweise die genannten Ökokriterien eingehalten werden, dass auf Ausgleichsflächen gänzlich verzichtet wird. Das wäre eine wirkliche Erleichterung. Das würde auch die Akzeptanz und die Beschleunigung tatsächlich ermöglichen, meine Damen und Herren. Und das Segment der besonderen Solaranlagen, Floating PV, Moor PV, Parkplatz PV und Agri PV, ist völlig undifferenziert aufgesetzt. Ob diese Ausschreibung tatsächlich erfolgreich sein kann, steht noch in den Sternen, ist völlig ungewiss. Außerdem haben Sie ja daran auch noch letztlich vor Beschluss daran auch noch gekürzt. Sie adressieren auch Änderungen bei der Biomasse. Das ist ein erster Schritt, das wird aber nicht reichen. Die Branche sprach in der Anhörung von einem Sterben auf Raten, einem Kahlschlag und einer drohenden Halbierung des Anlagenbestandes bis 2030. Schaffen Sie hier endlich wirkliche Lösungen. Wir brauchen auch die Biomasse, meine Damen und Herren. Und was weiter völlig fehlt, ist die Frage der Systemdienlichkeit. Wir laufen auf immense Stromspitzen zu, auf Mittagsspitzen, die das Stromnetz vor große Herausforderungen stellen werden. Es geht weiter das Motto Produce and Forget, also produzieren und vergessen. Wir brauchen aber mehr Ausgleich zwischen Stromangebot und Stromnachfrage, Stromangebot und Stromnachfrage und Stromerzeugung. Systemdienliche Aspekte fehlen völlig in Ihrem Paket, die Einbeziehung von Speichern, aber auch die Ansiedlung dort, wo das Netz entsprechend die Kapazität, die Aufnahmefähigkeit noch hergibt. All das ist bei Ihnen Fehlanzeige, all das brauchen wir aber, meine Damen und Herren. Und Wir kommen ja gerade aus der Sonderausschusssitzung, und da möchte ich auch noch mal betonen, dass hier auch vieles nach wie vor völlig unzureichend aufgeklärt wurde bei der Frage des Kernkraftausstiegs. Und es drängt sich einem der Eindruck auf, dass eben keine ergebnisoffene Prüfung erfolgt ist. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass Informationen nicht nur im Ministerium nicht gewichtet wurden, sondern entsprechend selektiv gewertet wurden. Und lieber Herr Minister, ich kann Ihnen versichern, wir werden hier auch Ihre Verantwortung genau prüfen, und wir werden auch hier entsprechend Ihre Verantwortung prüfen, aber nicht nur die. Wir werden auch schauen, ob die Öffentlichkeit wirklich informiert wurde in dem Maße, wie es ihr auch zusteht, aber auch, ob das Parlament entsprechend informiert wurde, wie es das parlamentarische Recht eben auch gebietet. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Nina Scher.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Lenz, Sie haben jetzt ja geschlossen mit den Bemerkungen, dass Sie sehr bedauern, was da im Bundeswirtschaftsministerium passiert sei. Wenn man das in diesem Kontext Verabschiedung Solarpaket setzen möchte, wie Sie das gerade getan haben, dann sagen Sie nichts anderes, als dass diese Causa, die sich ja um Atomenergie drehte, dass Sie offenbar das Solarzeitalter mit Atomenergie bestücken wollen. Das muss man sich jetzt einfach mal für die Öffentlichkeit auf der Zunge zergehen lassen, ja? Dass Sie tatsächlich der Meinung sind, das Solarzeitalter, die erneuerbaren Energien müsse man verdrängen durch diese Debatte um Atomenergie. Und Sie wissen, dass es damals ohnehin nur noch um 3 verbliebene Atomkraftwerke ging, also nur um 4 Gigawatt Leistung, die man hätte nutzen können, und dass das überhaupt kein Rezept ist für die Energieversorgung Deutschlands, für eine bezahlbare Energieversorgung, für eine sichere Energieversorgung. Das ist einfach Fake News. Das wird von Ihnen beschämt noch mal in ein Grundsatzprogramm verklausuliert hineingeschrieben mit viel hin und her. Sie wissen ja selber nicht so richtig, ob Sie dazu stehen sollen. Fädeln das jetzt aber hier noch mal in die Debatte ein. Es ist einfach ein Armutszeugnis, dass Sie tatsächlich diese Debatte, wo wir enorme Veränderungen für die erneuerbaren Energien beschließen heute, Erleichterungen zur Nutzung erneuerbarer Energien in vielfältiger Art für die Photovoltaik auf dem Dach, im Gewerbesegment, für neuartige Nutzungsformen, etwa die Moor-PV oder Parkplatz-PV. Wir reizen das an. Wir machen Veränderungen für die Bioenergie, damit sie besser ausgelastet werden kann. Wir haben eine Fülle von Aufgaben, die wir hier noch zu bewerkstelligen haben, die wir zu erleichtern haben. Wir haben einen Riesenmeilenstein jetzt mit diesem Solarpaket 1, das wir heute verabschieden, und Sie bringen hier noch mal die Atomenergie ins Spiel. Das ist die Energiepolitik der Union, das ist nicht unsere Energiepolitik. Ich möchte auf ein paar Details eingehen. Wir machen zum Beispiel für die Balkonkraftwerke eine enorme Erleichterung. Wir müssen nicht mehr so viel Anmeldekrams machen. Es bleibt natürlich beim Markenstammregister, dort muss es angemeldet werden, aber es geht ganz einfach. Jeder kann sich das in Zukunft nutzen. Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung machen wir auch Erleichterungen, indem wir auch die Speicher mit hineinbringen und indem auch die Ermöglichungen für Gewerbekunden gemacht werden. Wir werden beim Mieterstrom eine Erleichterung machen, indem auch dort die gewerblichen Stromverbraucher mit einbezogen werden. Wir machen die Förderfähigkeit von PV im Außenbereich einfacher. Wir machen die Überhöhung der Kosten für den Strom, der in Wechselrichtern und in Speichern zum Betrieb derselben benutzt wird. Das war häufig so ein Kostenproblem. Das wird erleichtert, indem die Lieferbedingungen aus dem Stromversorgungsvertrag herangezogen werden können. Wir machen
Frau Dr. Schell, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dont aus der CDU-CSU-Fraktion? Gerne. Sie haben das Wort, Herr Dont.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das haben Sie zweimal gerade in Ihrer Rede im Hinblick auf die letzte Bemerkung meines geschätzten Kollegen Andreas Lenz unterstellt, wir würden die Atomkraft gegenüber der Solarenergie ausspielen wollen. Ist es nicht nachvollziehbar auch für Sie, dass der Punkt, den der Kollege Lenz angesprochen hat, nämlich dass durch diese Cicero-Berichterstattung über das Agieren des Ministeriums von Herrn Habeck die Glaubwürdigkeit der Öffentlichkeit und auch des Parlaments in das Agieren des Ministeriums schwer geschädigt wird und dass dieser Vorgang, und nicht ob es jetzt um Solar- oder Atomenergie geht, dass dieser Vorgang dazu geeignet ist, eben dieses Vertrauen und auch in die Ergebnisse, die aus diesem Haus uns vorgelegt werden, zu hinterfragen und zu erschüttern.
Sehr geehrter Herr Kollege, das Einzige, was hier das Vertrauen erschüttern kann oder das Vertrauen ankratzen kann in der Bevölkerung, was ich höchst misslich finde, ist das, was aus Ministeriumsvorgängen seitens Ihrer Fraktion auch mit der Beantragung der heutigen Sonderausschusssitzung gemacht wird. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber wir, weil Sie nämlich damit den Anschein erwecken wollen, dass im Ministerium
nicht sauber gearbeitet wird. Der Minister, darf ich vielleicht jetzt auch mal aussprechen, der Minister hat heute für Sie alle hörbar, und wir waren auch für die, hinsichtlich der Öffentlichkeit der Anhörung einverstanden, das war auch unser Wunsch. Das haben wir völlig in Ordnung gefunden, dass das öffentlich gemacht wird. Sie hätten es alles nachvollziehen können, dass sauber dargelegt wurde, dass diese Dinge, die dem Ministerium vorgeworfen werden, dass die rein gar nichts mit der finalen Entscheidung und der Richtigkeit der finalen Entscheidung zu tun hatten. Rein gar nichts, sondern ganz im Gegenteil. Dass es transparent diskutiert wurde, was es an Umständen zu diskutieren gab, dass es auch diskutiert wurde, ob es einen Streckbetrieb geben soll, wie man mit dem Begehren nach Laufzeitverlängerung umzugehen hätte, ob dies verantwortlich ist. Und man muss dabei ja auch in Rechnung stellen, dass die Vorgänge über bestimmte Berechnungen, zu denen jetzt ja die Unterlagen thematisiert wurden im Cicero und dann jetzt bei uns in der Ausschusssitzung, dass das die eine Seite ist, dass es aber sehr wohl auch noch andere Berechnungen und andere Gründe gibt und auch andere politische Gründe, nicht alternative Fakten, sondern fundierte politische Gründe, dass die Atomenergie nicht länger als Belastung genutzt wird, als Belastung, die sie für die Bevölkerung ist. Sie hilft uns, die Atomenergie hilft uns weder, eine stabile Energieversorgung zu leisten. Das haben wir in Frankreich gesehen. Bei Dürre stehen die Atomkraftwerke still. Sie hilft uns weder, eine kostengünstige Energieversorgung zu sichern. Das sehen wir in Großbritannien, wo die Einspeisevergütung schon auf 33 Cent umgerechnet lauten muss, wo wir doch jetzt hier schon unter 10 Cent die Vergütungen lancieren lassen für die erneuerbaren Energien. Und man sieht es auch darin, dass wir keine Lösung für die Endlagerfragen haben in Deutschland, obwohl wir schon die gesetzlichen Grundlagen haben. Atomenergie ist keine Lösung, und Sie versuchen das aber durch Vorgänge in Ministerien, versuchen Sie dies ständig wieder aus politischer Nutzung und suggerieren der Öffentlichkeit. Und das sind Nebelkerzen, die Sie werfen. Sie suggerieren der Öffentlichkeit, dass mit der Atomenergie und mit dem, was auch im letzten Jahr dann noch möglich gewesen wäre, dass damit die Krise, die Energiekrise zu bewältigen wäre. Das schafft uns keine Energieunabhängigkeit, das schafft uns keine Bezahlbarkeit, das Restrisiko ist enorm bei Atomenergie. Und gerade am heutigen Tag, am Tschernobyl-Tag, müsste Ihnen das doch eigentlich bewusst sein. Insofern ist die Frage ein Eigentor, Herr Kollege.
Ich komme zurück Dr. Scheer, Sie haben jetzt weitere Zwischenfragen provoziert. Gestatten Sie noch eine weitere von Herrn
Wenn so viel
Dr. Lenz. Herr Lenz, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Scheer, es ist natürlich so, dass wenn vorher die Sonderausschusssitzung war, dann ist es natürlich hier auch Thema. Das ist auch das Recht des Parlaments, und damit muss man auch entsprechend rechnen. Jetzt war in der Sonderausschusssitzung ein Vermerk ganz interessant, ein Vermerk vom 3. März der Abteilung für Versorgungssicherheit des BMWKs. Darin stand, dass ein Weiterbetrieb zur Versorgungssicherheit dienen könnte und Preiseffekte, Gaseinspareffekte damit erzeugt werden könnten. Jetzt ist der Eindruck, der sich auch mehr und mehr erhärtet, dass Ihre Entscheidung, die Entscheidung des Ministers, des BMWKs und auch Teile der Ampels, schon vorher feststanden und dann entsprechend politisch selektiv erhärtet wurden durch die Gutachten, durch die Stimmen, die man entsprechend dazu gebraucht hat. Und jetzt meine Frage an Sie. Heute in der Ausschusssitzung wurden diese Unterlagen verteilt. Finden Sie, dass so vollständige Transparenz aussieht, Frau Scheer? Oder glauben Sie, nicht auch, dass wir die Frage, ob das Parlament, die Öffentlichkeit belogen wurden, dass wir die Frage als Parlament nicht auch gemeinsam zu klären haben? Herzlichen Dank.
Also natürlich muss man alle Fragen im Parlament klären, wenn der Verdacht sich auftut, dass wir belogen worden sind. Den Verdacht haben wir aber nicht. Und deswegen ist das, ja, haben wir als Fraktion nicht gehabt. Deswegen haben wir auch nicht eine solche Ausschusssitzung beantragt. Wir haben, wie gesagt, waren völlig einverstanden, dass das dann auch öffentlich gemacht wird. Wenn Sie Transparenz, volle Transparenz herstellen wollen, dann würde ich Sie bitten, der Öffentlichkeit nicht zu suggerieren, dass das Dokument, um das es heute ging, nur die ersten zwei Seiten betraf, sondern das enthält 30 Seiten. Das liegt ja auch auf dem Tisch, wenn ich das richtig sehe. Und schon die erste von Ihnen jetzt nicht. Und nein, 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 ich meine die anderen Seiten. Ich meine die anderen Seiten. Schon die erste Seite, die Sie jetzt nicht hochgehoben haben, hat keine einzige Schwärzung. Vielleicht könnten Sie diese auch mal hochheben. Dann würde der Öffentlichkeit auch plausibel, dass es sich um Deckblätter handelt und nicht um die wesentlichen Aussagen aus dem Dokument, dessen Schwärzung Sie hier unterstellt haben. Das ist nämlich einfach Fake News. Und Sie haben mir zudem vorgeworfen oder uns vorgeworfen, dass alle Entscheidungen ja vorher schon festgestanden hätten. Wie erklären Sie sich denn dann bitte schön, und ich beantworte die Frage gerne für Sie mit, weil wir ja auch irgendwann mal zu dem eigentlichen Thema Erneuerbare Energiengesetz kommen wollen am heutigen Tag. Oder? Die Frage, diese Unterstellung, die Suggestivfrage, dass wir eben von vornherein schon für uns festgestanden hätte, dass wir keine Laufzeitverlängerung wollen, das ist insofern schon falsch. Und auch nachweisbar falsch. Wie Sie ja vielleicht wissen, haben wir ja letztendlich das Atomgesetz geändert, hier im Parlament. Und zwar haben wir eine Veränderung, und zwar nach intensiver Diskussion. Das war kein Selbstläufer, weil wir nicht sicher waren, ob das wirklich unseren Bedarfen gerecht wird, unseren Energieversorgungsbedarfen und auch Sicherheitsbedarfen. Wir haben das intensiv diskutiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir 3,5 Monate verlängern. Also damit sehen Sie doch, oder haben Sie das etwa vergessen, dass wir diese Diskussion geführt haben und dass wir dann natürlich aufgrund der Analysen, die wir uns vorgelegt wurden, übrigens auch den Stresstests von Seiten der BNetzA, die damals die wesentlichen Dokumente, eine der wesentlichen Dokumente waren, dass wir dann zu dem Schluss gekommen sind. Also von einer Vorfestlegung, von einer Ideologie, wie Sie uns das auch vorhalten, kann überhaupt nicht die Rede sein, sondern es ist eine verantwortungsvolle Energiepolitik, nämlich sich auf die Erneuerbaren zu konzentrieren. Darum muss es doch bei der Energiewende gehen. Damit wir jetzt auch tatsächlich weiterhin über das Solarpaket 1, das Erneuerbare Energiengesetz und weitere Vorschriften sprechen können, möchte ich noch mal ein paar Punkte hervorheben. Wir haben Veränderungen auch für die Gewerbedächer hinbekommen. Es wird eine Finanzierbarkeit derselben wird gestärkt, indem wir die Vergütungen nach oben setzen, sowohl im Ausschreibungssegment als auch darunter. Wir haben zwar jetzt das Ausschreibungssegment, die Ausschreibungsgrenze auf 750 kW runtergesetzt, aber wir haben dafür die Ausschreibungsvolumen dauerhaft beziehungsweise bis 2029 auf 1 GW noch mal erhöht. Wir haben vereinfachte Netzanschlussverfahren. Wir haben Repowering erleichtert für Solaranlagen auf dem Dach, sodass dann eben für die schon installierte Leistung neue Anlagen genutzt werden können, ohne dass man es als neue Anlage zu bewerten hätte. Wir haben bei der Bioenergie eine Reihe Vereinfachungen geschaffen, dass man auch nicht genutzte Volumen ins nächste Jahr transportieren kann, bis 29% dessen, was dann ausgeschrieben wird. Wir haben Speichererleichterungen gemacht, die Zeit rennt weg. Ich kann das gar nicht alles jetzt aufzählen in den verbleibenden Minuten. Ich wollte die letzten 30 Sekunden aber noch verwenden für einen Bereich, für den wir zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts, also dieses Paket ist eine enorme Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Aber wir brauchen, es ist eine enorme Stärkung. Aber wir müssen auch noch weiter Vorsorge dafür treffen, dass uns die heimische Solarwirtschaft nicht verloren geht. Und ich bedauere zutiefst, bedauere zutiefst, dass wir das bisher nicht gesetzlich hinbekommen haben. Ich begrüße, dass wir im Entschließungsantrag eine Ausformulierung dazu haben. Aber es muss uns gelingen, und zwar auch zur Sicherung des Know-hows. Wir dürfen uns nicht in chinesische Hände bei der Weiterentwicklung der Solarwirtschaft begeben, weil das ganz spezifische Anwendungsfälle sind, die wir in Deutschland und Europa dafür brauchen. Das dürfen wir uns nicht abhängig machen. Insofern haben wir hier auch noch weitere Wegstrecken vor uns. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Steffen Kotré.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Scheer, das Vertrauen in der Politik wird nicht dadurch verloren, dass man diskutiert, sondern die Dinge so macht wie Sie, nämlich vertuschen und betrügen, so wie wir heute Morgen auch in der Sondersitzung unseres Ausschusses es feststellen mussten. Was ist passiert? Fachreferenten im Bundeswirtschaftsministerium haben ganz klar gesagt, also die Laufzeitverlängerung ist wirtschaftlich, sie ist sicher und es kann auch rechtlich überhaupt nichts dagegen sprechen. Was ist dann auf Ministerebene herausgekommen? Genau das Gegenteil. Sie wäre unwirtschaftlich, unsicher und rechtlich nicht möglich. Aber das ist Quatsch, meine Damen und Herren. Und das zeigt auch, wie hier Politik gemacht wird, nämlich ideologisiert, betonköpfig. Und wir wollen wieder zu einer realistischen Politik zurück, die die Dinge auch richtet für unser Land, meine Damen und Herren. Und Frau Verlinden, wir haben keinen Atomphantomschmerz. Nein, haben wir einfach nicht, weil wir wissen, dass die Kernenergie auch in unserem Land wieder zurückkommen wird. Wann, das wissen wir nicht, aber sie wird wieder zurückkehren, denn um uns herum machen das alle anderen Länder. Und hier ist Deutschland lediglich der Geisterfahrer, und da mache ich mir auch keine Sorgen. Vernünftige Energiepolitik wird auch in Deutschland bald wieder einziehen. Und wenn Sie referieren, dass also über Beeren und Kräuter jetzt Strom geerntet werden kann, na, wo leben Sie denn? Aus welchem Märchen haben Sie das denn gezogen? Haben Sie sich mal angeguckt, was unter Solarpaneelen wächst? Da kommen die Sonnenstrahlen nicht hin. Das ist überhaupt nicht möglich, dass so etwas passiert. Und in dem Sinne ist das ein Märchen. Aber diese Politik der Ampelregierung, die ist ja eben gekennzeichnet dadurch, dass ständig Märchen erzählt werden. Und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird nicht durch Solarpaneele gestärkt. Und die heimische Solarindustrie wird nicht durch diese Politik gestärkt. Ganz im Gegenteil, diese Politik der Subventionierung führt eben auch dazu, hier uns in eine neue Abhängigkeit zu begeben, nämlich die aus China. Bei Solarpaneelen haben wir das zu 100%. Und bei den Windindustrieanlagen haben wir das zu 50% in etwa. Und gerade Sie sagen ja immer, wir wollen autark werden. Aber Sie zeigen eigentlich genau das Gegenteil. Das ist Ihnen ja auch völlig egal. Und auch hier noch mal zu den Kosten der Kernenergie. Das ist ja eine der größten Lügen. Und jetzt hat selbst ein Berliner Energieberatungsunternehmen Enervis festgestellt, die Kosten der Kernenergie, die enden bei 5 bis 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Und da fangen die Kosten der sogenannten Erneuerbaren erst an, weil sie ständig die Systemintegrationskosten hier unter den Tisch kehren, meine Damen und Herren. Und das ist ein Skandal, dass Sie hier an dieser Stelle nicht ehrlich sind. Aber das bezeichnet ja Ihre gesamte Politik, meine Damen und Herren. Leider ist das so. Ideologie versus Realität. Wir wollen aber Realität, meine Damen und Herren. Und Meine Großeltern, die haben in ihrer Speisekammer Karnickel gehabt, die haben in ihrem Garten Kräuter gezogen. kurz nach dem Krieg. Warum? Weil es diese Produkte entweder nicht gab oder weil sie zu teuer waren. Und genau das Gleiche wollen Sie jetzt. Sie wollen also, dass die Menschen selber wieder ihre Energie produzieren. Genau das ist Kennzeichen einer Mangelwirtschaft. Jetzt sollen die Leute also sich selber das Kraftwerk auf den Balkon stellen. Sie wollen irgendwie Mieterstrom haben oder sie wollen Bürgerenergie. Nein, ich möchte zurück zu einer funktionierenden Energieversorgung, wo sich Unternehmen um die Dinge kümmern, wo sich Unternehmen darum kümmern, dass wir die Produkte kaufen können, die wir brauchen. Aber leider führt eben Ihre Politik der Mangelwirtschaft in die Sackgasse, meine Damen und Herren. Und um es nochmal zusammenzufassen, die Solarenergie, die soll nicht nur verdrängt werden durch die Kernenergie, sondern sie wird auch dereinst verdrängt werden durch die Kernenergie. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Konrad Stockmeier.
Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen meine sehr geehrten Damen und Herren am Arbeitsplatz oder zu Hause an den Bildschirmen, wo immer Sie sind. Falls Sie zu Hause den Eindruck kriegen, hier wird unter Umständen nicht über das Wesentliche diskutiert, könnte ich das nachvollziehen. Deswegen lade ich Sie herzlich ein, am Wochenende online dem FDP-Bundesparteitag zu folgen. Da wird nämlich diskutiert, was dieses Land richtig voranbringen wird. Kollege Lenz, auf dem FDP-Bundesparteitag wird übrigens auch diskutiert, wie wir mehr Tempo in dieses Land kriegen. Sie haben sich ja darüber beschwert, dass das in der gegenwärtigen Konstellation alles zu lange dauern wird. Ich kann nur sagen, mit der FDP in der Regierung wird es gelingen, in beachtlichem Tempo der Planwirtschaft im Klimaschutz ein Ende zu bereiten, die die Union eingeführt hat. Wir bringen also Tempo rein. Mit der FDP in der Regierung bringen wir in den Hochlauf von Solarindustrie, in den Hochlauf von Solarstromerzeugung in diesem Lande auch ganz wesentlich Entbürokratisierung rein. Wir machen die Dinge einfacher. Wir machen die Dinge einfacher für den Häuslebesitzer, für Mieterinnen und Mieter, unbedingt auch für Gewerbetreibende. Übrigens für lauter Akteure, die in der Energiegewinnung mitmachen wollen. Herr Cottré, die muss man nicht dazu zwingen, weil viele Menschen in diesem Lande, vielleicht anders als Sie, sehr daran gelegen ist, dass dieses Land auch unabhängig wird und frei wird von Energielieferanten, die seine Freiheit bedrohen. Grüße nach Moskau oder sonst wohin. Wir bereiten mit diesem Solarpaket auch einen Hochlauf der Solarindustrie, Achtung, nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Kontext noch mal wesentlich den Boden. Es ist wunderbar, dass es aus der Industrie, übrigens auch aus deutschen Unternehmen, schon jetzt Signale gibt, dass dieses Solarpaket in Kombination mit den Potenzialen an Digitalisierung jetzt Geschäftsmodelle hervorrufen wird, in denen wir noch mal ganz anders auch dezentral in der ganzen Weite dieses Landes und in Europa und auch in Zusammenarbeit mit unseren freiheitlichen Partnern in der ganzen Welt in der Energieversorgung unabhängig werden. Und wir werden sie auch wesentlich effizienter gestalten. Lassen Sie mich noch hinzufügen, wie der Kollege Lenz, von wegen Tempo. Ich bin ja erst seit 2021 im Bundestag dabei, habe aber nicht schlecht gestaunt, dass in der ganzen Energiegesetzgebung bis dato auch unter unionsgeführten Regierungen ein Thema wesentlich unterbelichtet worden ist, das im Hochlauf von Wind- und Solarstrom völlig naheliegt, nämlich das Thema der Speicher. Denn klar, Sonne und Wind produzieren Strom dann, wenn es ihnen passt, nicht unbedingt, wenn wir ihn brauchen. Dafür gibt es die Lösung der Speicher. Deswegen hat die FDP dafür gesorgt, dass das Ministerium von Herrn Habeck nun eine ganz technologieoffene Speicherstrategie vorlegen wird. Uns wird sehr daran gelegen sein, dass das schleunigst dann in konkrete Gesetze umgesetzt wird, weil auch das wiederum zur Unabhängigkeit unserer Energieversorgung beitragen wird. Insofern bringen wir heute vieles auf einen guten Weg. Aber ich sage aus Sicht der Freien Demokraten auch ganz offen, Das Ziel ist noch nicht erreicht, das nämlich darin besteht, dass wir eine klimaneutrale Energieversorgung in diesem Lande förderfrei gestalten, dass wir sie so gestalten, dass diejenigen, die Energie erzeugen, damit am Markt ihr Geld verdienen, mit intelligenten, digitalen und auch Speicherlösungen. Da werden wir dranbleiben. Dazu haben wir auch auf dem FDP-Bundesparteitag gute Vorschläge. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.
Das war der heutige Werbeblock. Jetzt kommt der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Thomas Heilmann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist schon erstaunlich. Eigentlich ist das Thema Solar eines der erfolgreichsten Teile dieser Ampelregierung. Aber wenn man dieser Debatte zuhört, dann hat bei Ihnen, Herr Stockmeier, die Grünen und die SPD nicht geklatscht. Und umgekehrt haben bei Frau van Linden und Frau Scheer Ihre Fraktion nicht geklatscht. Was ist da eigentlich los bei Ihnen bei einem Thema, das eigentlich zu den wenigen Erfolgen dieser Ampel gehört? Frau Scheer, Sie haben gesagt, und die FDP hat nicht geklatscht, das sei eine enorme Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Und wenn wir versuchen, die Debatte zu versachlichen, dann stimmt daran auch etwas. Dieses Gesetz bringt viele Vorteile für die Solarbranche, und das erkennen wir auch als Opposition an. Aber ich könnte Ihnen jetzt, und meine Redezeit ist ja nicht so lang, aber ich werde es kurz machen, Ihnen ein paar Verbesserungen sagen. Das Erste ist, Sie hätten das mal ein bisschen schneller machen sollen. Im Oktober, nachdem das Gesetz schon 2 Monate hier im Bundestag war, haben die Ministerpräsidenten Sie einstimmig aufgefordert, das Gesetz zu beschleunigen. Warum haben Sie eigentlich 6 Monate interne Beratung gebraucht? Zweitens, Sie nennen in Ihrem Entschließungsantrag ja selber 21 Punkte, die Sie nicht erledigt haben. Drittens, überfällig ist die Umsetzung der EU-Richtlinie RED II für Energy Sharing. Es gibt heute den Bürgerenergiekongress in Berlin. Warum machen Sie das eigentlich nicht? Warum schalten Sie Biogasanlagen ab in Deutschland de facto? Weil das Ausschreibungsvolumen zu niedrig ist. Das ist auch in der Anhörung ja noch mal deutlich gesagt worden. Damit das für die Menschen, die hier zuhören, noch mal klar ist, 2 Drittel der Biogasanlagen, das ist erneuerbare Energie mit dem großen Vorteil, dass man sie jederzeit zu- und abschalten kann. Das heißt, wir können sie genau dann anschalten, wenn wir sie brauchen in der volatilen. Die schalten wir ab, obwohl sie schon gebaut worden sind. Also wir haben ja hier vorhin mit anderen Zusammenhang über Ideologie gesprochen, aber das ist wirklich Ideologie. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn Sie dieses Sterben mit diesem Gesetzespaket abgestellt hätten. Und dann, Sie wissen ja vielleicht, dass ich seit 30 Jahren Unternehmer bin. In der Wirtschaftspolitik ist wichtig, dass man verlässlich ist und dass man Dinge nicht so oft ändert. Und Sie ändern ständig etwas. Erst waren es 20 Megawatt Höchstgrenze, das haben allerdings die Große Koalition eingeführt, das haben Sie dann auf 100 hochgesetzt, dann galten wieder 20 und jetzt in Ihrem Gesetz gilt die Zahl 50. Warum machen Sie das? Das ist ja keine ideologische Frage, aber warum ändern Sie das? Sie können das genauso bei der Ausschreibungsgrenze für das zweite Segment sagen. Da hatten Sie vor einem Jahr Sie auf 1 Megawatt hochgesetzt, jetzt sind wir bei 650 Kilowatt. Ich sage Ihnen, das stärkt nicht das Vertrauen in die Investitionen, auch nicht in die Investitionen von erneuerbaren Energien. Und es ist nicht gut für Ihren Standort Deutschland. Und weil es eben dieses einerseits, andererseits gibt, wird sich meine Fraktion enthalten. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Katrin Ulig.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Heilmann, mir ist nicht ganz klar, warum Sie den einen Änderungsantrag scheinbar lesen konnten, den anderen nicht für den heutigen Tag. Das erschließt sich mir nicht, aber das bin vielleicht ich. Ich würde gern zum Thema zurückkommen, weil die Kollegin Scheer ja der Union schon ausführlich die parlamentarischen Prozesse erläutert hat, wie das mit der Atomenergie ist und worüber wir heute eigentlich abstimmen. Ich freue mich sehr, dass wir über das Solarpaket 1 abstimmen werden heute. Mit diesem Paket bauen wir bürokratische Hürden für erneuerbare Energien gezielt ab, die über Jahre den Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt und erschwert haben. Gerade im parlamentarischen Verfahren konnten wir durch den Änderungsantrag noch viele weitere bürokratische Hürden und Beschleunigungsmaßnahmen ergänzen bzw. die bürokratischen Hürden abbauen. Ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien ist wichtig für das Klima, für unsere Wirtschaft, für unsere Demokratie. Für das Klima leistet die Energiewende einen unverzichtbaren Beitrag. Je mehr erneuerbare Energien wir haben, desto weniger fossile Energieträger benötigen wir. Mit dem Solarpaket beschleunigen wir den Ausbau von Solaranlagen auf Dächern in der Fläche und verbinden verschiedene Flächennutzungen durch Agri-PV, Moor-PV und Parkplatz-PV, beschleunigen den Windausbau an Land durch die Verlängerung der EU-Notfallverordnung und bauen grundsätzliche Hürden für den Anschluss erneuerbarer Energienanlagen durch bundeseinheitlich technische Anschlussbedingungen ab. Sie merken schon, es handelt sich um ein Bürokratieabbaupaket. Für unsere Wirtschaft ist die Energiewende inzwischen zentral geworden. Sie wollen mehr grünen Strom und fordern einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren. Die Energiewende ist das Herzstück der Transformation in der Wirtschaft. Denn für die Wirtschaft ist der Umbau hin zur Klimaneutralität spielentscheidend auf dem Weltmarkt. Deshalb müssen wir uns souverän aufstellen und Planungssicherheit für die Energiewende schaffen. Mit dem Solarpaket stärken wir deshalb den Wirtschaftsstandort, bauen massiv Bürokratie ab und unterstützen durch Gewerbetreibende und Unternehmen durch eine attraktive Ausgestaltung der Vergütung und durch den einfacheren Ausbau von PV-Anlagen auf dem Dach des Betriebs und der Lagerhallen. Ich bin versucht, diese Rede auf Mandarin bzw. Chinesisch zu halten, weil Ihnen die chinesische Regierung näher zu sein scheint als dieses Land. Aber wir reden hier über den Wirtschaftsstandort dieses Landes, und deswegen halte ich sie auf Deutsch. Für unsere Demokratie ist die Energiewende eine Chance für mehr Mitbestimmung. Die Kollegin Verlinden hat schon ausgeführt: Balkonsolar, besseres Mieterstrommodell, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, das ermöglicht Teilhabe, stärkt unsere Demokratie und ermöglicht allen, die Energiewende mitzugestalten. Damit stärken wir durch das Solarpaket den Grundgedanken der Energiewende, die dezentrale Ausrichtung unserer Energieversorgung und die Möglichkeit für alle mitzumachen. Das macht unsere Energiewende und unsere Energieversorgung demokratischer und sicherer. Deshalb ist die Energiewende ein wichtiger Treiber für den Erfolg dieses Landes, dieses Wirtschaftsstandortes und ist gelebte Demokratie. Herzlichen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Gruppe Die Linke Ralf Lenkert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, heute stirbt die Hoffnung auf die schnelle Wiederbelebung der deutschen Solarmodulproduktion. Heute stirbt die Hoffnung der Beschäftigten von Meyerburger in Freiberg auf ein Wunder zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Verantwortung trägt die Ampel, die nicht handelt gegen chinesisches Dumping. Aber auch die Stimmungsmache gegen Solarstrom durch die AfD behindert die Rettung der Arbeitsplätze, schreckt Investoren ab. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Produktionskosten für Solarmodule in Deutschland oder in China sind fast gleich. Als Techniker weiß ich, das ist bei ähnlichen hochautomatisierten Anlagen normal. Aber in China erhalten die Firmen 60% Investitionszuschüsse, in Deutschland nur 30. In China gibt der Staat bei 100 Euro Produktionskosten Cash 55 als Zuschuss dazu. Das gibt es in Deutschland nicht. Da ist es kein Wunder, dass Großabnehmer von Modulen wie die Firmen Enpal oder 1,5 chinesische Module zum halben Preis kaufen, um dann die deutschen Solarmodule am Markt um 20% zu unterbieten. Fette 30% Extraprofit sind ein Grund, um alles zu unternehmen. damit FDP und Kanzler bis heute nicht gegen chinesisches Dumping vorgehen. Unerträglich. Die einheimischen Produzenten fordern zu Recht einen Resilienzbonus. Damit erhalten PV-Anlagen aus heimischer Produktion eine höhere Einspeisevergütung für Strom, dann rechnet sich der höhere Kaufpreis. Die Linke im Bundestag fordert, den Resilienzbonus sofort einzuführen. Damit würden in Freiberg, in Chemnitz, in Bitterfeld, in Czernitz die Arbeitsplätze gesichert. Deutschland könne seine Energieversorgung mit eigenen Anlagen sichern. Und an die Ampel: Es ist dumm, die Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abhängigkeit von chinesischen Solarmodulen zu ersetzen. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu, zur Rettung der Arbeitsplätze und zur Sicherung unserer Versorgung. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Bengt Bergt.
Moin, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist unser Generationenversprechen. Das heißt, wir treffen heute die richtigen Entscheidungen, damit die jüngeren Generationen morgen noch einen lebenswerten Planeten vorfinden. Auf dieses Generationenversprechen haben CDU-Regierungen in der Vergangenheit mit Zielen reagiert. Aber ohne die Ziele mit entsprechenden Maßnahmen zu hinterlegen, ist das nicht viel wert. Die Ampelregierung füllt diese Ziele jetzt mit Leben. Wir machen das jetzt im Wochenrhythmus. Manchmal rumpelt es, aber das Ergebnis ist das, was zählt. Und das Ergebnis ist gut. Zuletzt war es hier das Wasserstoffkernnetz. Jetzt gibt es einen Plan, das nötige Geld dazu. Heute bringen wir weitere Erleichterungen für Strom aus Sonne, Wind und Biomasse auf den Weg. Wir machen die Energiewende konkret, meine Damen und Herren. Eine wesentliche Rolle zur Erreichung der Klimaziele wird die Windenergie spielen. Hat sie doch im letzten Jahr 31% unseres Stromes erzeugt. Bestehende Windenergiegebiete erkennen wir als sogenannte Beschleunigungsgebiete an. Das macht die Genehmigung noch schneller und noch effektiver. Um erneuerbare Energieerzeugungsanlagen insgesamt schneller ans Netz zu bringen, stellen wir das überragende öffentliche Interesse wirklich aus. Beschränkungen für Verteilnetz, die fürs Verteilnetz gegolten haben, heben wir auf. Das ist ein wichtiger Zweiklang. Wir bauen die Erneuerbaren auf der einen Seite aus, beschleunigen aber auch den Netzausbau, damit der Strom zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommt. Auch für die lokale Wirtschaft ist einiges drin in unserem Paket. Für Gewerbetreibende, Landwirtinnen, Landwirte. Das ist gerade für Regionen wie meinen Wahlkreis interessant. Segeberg und Stormarn sind mittelständisch und in der Fläche auch durch landwirtschaftliche Betriebe geprägt. Das Potenzial, mit eigenen und genossenschaftlichen Erzeugungsanlagen von der Energiewende zu profitieren, ist dort riesig. Und viele Betriebe, die ich kenne, haben schon eine PV-Anlage auf dem Dach oder auf dem Feld. Und trotzdem geht da noch mehr. Und die wollen auch noch mehr. Größere Solaranlagen ab 40 kW fördern wir jetzt mit 1,5 Cent pro Kilowattstunde mehr. Das ist richtig, denn auch der Bau und die Kapitalkosten sind gestiegen. Bei größeren Anlagen können künftig nun Überschussmengen auch an die Netzbetreiber weitergegeben werden, ohne dafür Direktvermarktungsgebühren bezahlen zu müssen. Und die Landwirtinnen und Landwirte werden von einer Ausweitung der Freiflächenanlagen profitieren. Denn wer ein benachteiligtes Gebiet der Landwirtschaft bewirtschaftet, kann dies grundsätzlich für eine PV-Freiflächenanlage nutzen. Oder anders gesagt, wer mit seinem Stück Land nicht genug Geld verdienen kann, kann es leichter als Solarfläche nutzen. Und das ist wichtig und richtig. Gleichzeitig beschränken wir die PV-Ausschreibungsmenge für landwirtschaftlich genutzte Flächen, denn wir wollen nicht Landwirtschaft oder Solarenergie, wir wollen beides. AGPV, andere Formen von Solaranlagen, zum Beispiel Moor-PV, Floating-PV, werden wir angemessen fördern. Wir stellen also mehr Flächen für Solarparks zur Verfügung, schaffen aber parallel den Ausgleich mit Landwirtschaft und Naturschutz, meine Damen und Herren. Und eins möchte ich noch sagen. Ein großes Ärgernis aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe war lange die sogenannte Südquote für Biogasausschreibungen. Sie sollte die süddeutschen Bieter bevorzugen, um Netzengpässe zu vermeiden. Die Betreiber in Schleswig-Holstein im Norden sind innovativ und wollen ausbauen. Sie wollen Wasserstoff machen, sie wollen synthetische Gase machen und sie haben Fernwärmenetze um sich herum. Ganze Orte hängen am Biogas. Viele, mit denen ich gesprochen habe, sagen, wir wollen günstige erneuerbare Energien weiter produzieren, aber wir laufen aus der Förderung raus. Deswegen ist es gut, dass wir diese Südquote jetzt aussetzen, denn wir wollen sicherstellen, dass wir den sinnvollen Beitrag, den auch das Biogas bietet, für die Wertschöpfung im ländlichen Raum weiterbieten kann. Das ist Klimaschutz gelebt vor Ort im ländlichen Raum. Dafür vielen Dank an die Berichterstatterin und Berichterstatter.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Tillmann Kuban.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Solarindustrie ist eine der ganz großen Zukunftsindustrien. In wenigen Jahren wird sie weltweit eine größere Relevanz haben als die Autoindustrie. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Fraktionsvize von den Grünen, Herrn Audretsch. Heute stellt sich Frau Scheer hier hin und sagt, wir dürfen uns nicht abhängig machen von China. Sie haben 4 Monate lang über einen Resilienzbonus diskutiert. Sie haben 4 Monate lang die Solarwirtschaft in Unsicherheit gewegt und Sie haben 4 Monate lang Erwartungen geweckt. Am Ende stellen Sie sich heute mit leeren Händen hin und verweisen eventuell potenziell auf irgendwelche EU-Programme. Ehrlicherweise sind Sie als Tiger gestartet, aber als Bettvorleger gelandet bei einer von Ihnen selbst ernannten Zukunftsindustrie. Und damit stehen 1.000 Arbeitsplätze in Ostdeutschland auf dem Prüfstand, allein im kleinen Freiberg 300. In einer ohnehin angespannten Zeit gibt es Menschen in Ostdeutschland, ganze Familien, die jetzt um den Job bangen. In einer Zeit, in der wir erleben, dass wir branchenübergreifend 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden sollen seit Jahresbeginn. Und in einer Zeit, in der Sie regelmäßig uns erklären wollen, wir als Union sollten diese sogenannte Alternative klein bekommen. Sie haben gemeinsam seit der Bundestagswahl über 20% an Zustimmung verloren. Und mit jedem weiteren Industriearbeitsplatz, der gut bezahlt ist in diesem Land, sorgen Sie dafür, dass wieder einer gehen könnte aus dem demokratischen Spektrum. Der Anstieg der Rechts- und Linkspopulisten ist ein Resultat Ihrer schlechten Regierungsarbeit. Kehren Sie erst mal vor Ihrer eigenen Haustür. Aber was wir hier erleben, ist ja kein neues Phänomen. China schwemmt den Markt mit günstigen Produkten, will andere Produzenten mit ihren günstigen Produkten aus dem Markt drängen. Und die Bundesregierung wartet wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Überkapazitäten der chinesischen Hersteller sind lange bekannt. Und wir wissen, dass der Export der Solarindustrie deutlich gestiegen ist. Was wir allerdings auch wissen, ist, wie andere Länder reagieren. Die Inder erhöhen die Zölle von 15% auf 40%. Donald Trump hat Strafzölle eingeführt, die Joe Biden jetzt noch mal verschärfen möchte. Und in dieser Zeit haben die Chinesen eben nicht die Handelsbeziehungen mit diesen Ländern abgebrochen. Wie ist es bei uns? Die FDP reist nach Taiwan. Die grüne Außenministerin nennt Xi Jinping einen Diktator. Und der Bundeskanzler der SPD fliegt mit einer Schamoffensive nach China und konterkariert die Zollpolitik der Europäischen Union. Die ganze Welt fragt sich, wofür steht diese Bundesregierung eigentlich? Und deswegen machen wir deutlich, es ist Zeit, dass wir die Naivität beenden. Es ist Zeit, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Machen wir sie nicht ein zweites Mal. Zeigen wir ein selbstbewussteres Auftreten gegenüber China. Vielen herzlichen Dank.
Und der nächste Redner ist von der SPD-Fraktion Markus Hümpfer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Als letzter Redner hat man ja immer die Möglichkeit, auf seine Vorrednerinnen und Vorredner einzugehen. Und Herr Kupan, Sie stellen sich hierhin als Kämpfer für die Energiewende, als Kämpfer für die Solarbranche, als Kämpfer der erneuerbaren Energien. Und da muss ich mich schon fragen, wer hat denn damals die Solarbranche in den Ruin getrieben? Wer war das denn? Diese Koalition, die Ampel, die sorgt dafür, dass die Solarenergie in Deutschland auch eine Zukunft hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und genau aus dem Grund stehen wir nach wie vor für die Resilienz ein. Und deshalb steht es auch im Entschließungsantrag. Und ich habe die Zeit gerade eben auch genutzt, habe noch mal Google bemüht, damit heute hier alle noch ein bisschen was mitnehmen, auch Herr Cottré von der AfD. Und ich habe gegoogelt nach Atomenergie und Kosten. Und wissen Sie, was ich gefunden habe? Ich habe eine Ausarbeitung gefunden, eine sehr vertrauenswürdige Quelle, nämlich eine des wissenschaftlichen Dienstes dieses Hauses aus dem Jahr 2022. Und die haben sich angeschaut, die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Stromerzeugung, also alle Kosten von Anfang bis Ende. und haben die miteinander verglichen. Und die haben dann festgestellt, dass Wind Onshore kostet 8,8 Cent pro Kilowattstunde, Wind Offshore 18,5 Cent die Kilowattstunde, die Solarenergie 22,8 Cent die Kilowattstunde. Und jetzt müssen Sie aufpassen und am besten mitschreiben. Die Atomenergie 37,8 Cent die Kilowattstunde. 37,8 Cent. Und Sie stellen sich hier hin und wollen die Atomenergie noch immer als die günstigste Energiequelle verkaufen. Das ist einfach falsch. Und das müssen Sie auch irgendwann mal sich eingestehen und mitnehmen.
Herr Hünfer, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Herrn Cottret aus der AfD-Fraktion?
Nein. So, und wenn die Union sagt, in allen anderen Ländern wird das anders gesehen, schauen wir doch mal nach Frankreich. Was machen die Franzosen denn? Flamanville, seit 17 Jahren ein Atomkraftwerk, viermal so teuer, noch immer nicht am Netz. Nach Großbritannien, Hinkley Point C, das gleiche Spiel. Und Sie wollen in Deutschland ernsthaft Atomenergie bauen. Sagen wir mal, die Ampel macht das und die Energiewende wirklich richtig. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass wir in Bioenergie investieren, dass wir dafür sorgen, dass Biogasanlagen in Deutschland eine Zukunft haben. Und dafür, dass die Windenergie in Deutschland eine Zukunft hat. Und dafür, dass die Solarenergie in Deutschland eine Zukunft hat. Weil wir für die Bürgerinnen und für die Bürger, für uns alle, eine bezahlbare Energiewende wollen und vor allem bezahlbare und sichere Energieversorgung. Dafür steht diese Bundesregierung.
Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Cottret von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Was sagen Sie zu den Fakten? Es gibt viele Studien und die kommen alle zum gleichen Ergebnis. Die Kilowattstunde aus Kernenergie kostet etwa 5 oder 6 Cent. 5 oder 6 Cent. Das ist eine Studie aus den USA, die das so sagt. Swiss Nuclear in unserem Nachbarland Schweiz sagt das so. Und Sie konnten vor einem Jahr in der Wirtschaftswoche lesen, und zwar hat dort das Berliner Energieberatungsunternehmen Enervis genau die gleiche Summe festgestellt. Und zu diesen Kosten kommt vielleicht noch mal oben ein bisschen Gewinn der Unternehmen drauf, das war's. Aber da fangen die Gestehungskosten, die Herstellkosten der Erneuerbaren erst mal an. Und was Sie immer wieder unter den Tisch kehren, sind die Systemintegrationskosten. Und da haben wir schon mal 8 Cent pro Kilowattstunde nur für den Netzausbau, der nur für die sogenannten Erneuerbaren notwendig ist. Wir haben dann noch mal 2 Cent für in der Verteilnetzebene durch die Anschlusskosten. Wir haben noch mal 2 Cent obendrauf für die Hintergrundkraftwerke der konventionellen, die auch laufen müssen. Und wir haben noch mal die 2 Cent, die oben drauf kommen, für die Netzeingriffe, die wir so nicht haben müssen. Und da landen wir insgesamt schon bei 15 Cent, die noch mal oben drauf kommen. Und was die sogenannten gesellschaftlichen Kosten anbelangt, das sind alles politische Kosten. Schauen Sie mal in die Nachbarländer, die gehen ganz unverkrampft mit dem Problem um, mit dem Problem der Reststoffe. Die Rohstoffe sind in Zukunft, die wir auch wieder nutzen werden. Und diese Kosten sind politisch hochgerechnet und nicht real. Und da frage ich Sie, was sagen Sie zu diesen Fakten?
Herr Hünfer, Sie haben das Wort.
Herr Cottret, vielen Dank für die Frage. Und ich habe gerade eben versucht, es Ihnen zu erklären, aber ich kann es gerne auch noch mal erklären. Der Wissenschaftliche Dienst hat 2022 die gesamtgesellschaftlichen Kosten rausgesucht und in der Ausarbeitung zusammengefasst. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten sind die Kosten, die von Anfang bis Ende für die Energieerzeugung anfallen. Also auch die Systemintegrationskosten. Und da kommen Sie bei Atomenergie nicht wie irgendeine Studie aus den USA oder aus Berlin auf Kosten in Höhe von 37,8 Cent. Und wir haben bei Wind Onshore Kosten von 8,8 Cent. Jetzt stellen Sie sich hier hin und sagen nach wie vor, die Atomenergie ist die günstigste Energieform. Es ist schlichtweg falsch. Es ist einfach falsch. Was Sie nämlich nicht berücksichtigen bei dieser Atomenergiedebatte, sind die Kosten, die anfallen bei der Endlagerung des Atommülls zum Beispiel. Wir haben eine Endlagersuchkommission. Die suchen die ganze Zeit nach einem Endlager. Und Sie können froh sein, dass ich nicht Mitglied dieser Endlagersuchkommission bin. Sonst würde ich nämlich schauen, dass wir einen Endlagerstandort irgendwo in Ihrem Bundesland finden. So, und man muss irgendwann mal auch als Fraktion akzeptieren, dass die Kosten der Atomenergie einfach deutlich teurer sind als die der erneuerbaren Energien. Und das ist ein Fakt. Den kann man nicht einfach wegwischen, auch wenn Sie ihn noch 10-mal wiederholen.
So, damit schließe ich jetzt die Aussprache und bitte um Ihre Aufmerksamkeit für die Abstimmung. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung. Wir hatten am 15. Dezember 2023 einen Teil dieses Gesetzentwurfs mit der Bezeichnung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren Energiegesetzes zur Vermeidung kurzfristig auftretender wirtschaftlicher Härten für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Grundlage der ersten Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie bereits angenommen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt nun unter Buchstabe A seiner zweiten Beschlussempfehlung auf Drucksache 11.180 den weiteren Teil des Gesetzentwurfs der Bundesregierung auf Drucksache 8.657 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die diesen Teil des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe der Linken und die CDU-CSU-Fraktion. Damit ist der weitere Teil des Gesetzentwurfs in zweiter Beratung angenommen. Wir kommen zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze eingenommen. Das sieht so aus. Vielen Dank. Ich eröffne damit die namentliche Abstimmung über den weiteren Teil des Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Die Abstimmungen werden ca. 10.24 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe dann jetzt auf.